voll. Und ich habe mich gefragt, warum tust du dir das an? Aber nächstes Jahr fahren wir wieder hin, wahrscheinlich auch wieder in Ferien, wenn samstags die Straßen voll sind. Man will ja was erleben. Liebe Geschwister, wir alle sind so gemacht, dass wir was erleben wollen. Ne? Wir sind zum Abenteuer geboren. Ne? Ist das richtig, was ich sage? Wir trauen uns immer mal wieder was in unserem Leben. Die Mutigen trauen sich ein bisschen mehr und die Ängstlichen trauen sich ein bisschen weniger, aber wir alle möchten was erleben. Die allerwenigsten Menschen bleiben einfach nur zu Hause ihr Leben lang. Ne? Das würde man dann, da würde man dann von einer Krankheit sprechen, wenn ein Mensch nicht aus dem Bett aufstehen möchte und nicht doch noch irgendwie was erleben möchte. Und das hat damit zu tun, dass Gott uns geschaffen hat nach seinem eigenen Bild. Und es entspricht seiner Art und Weise. Ne? Wenn Gott morgens aufsteht, dann will der was erleben. Ne? Ist das richtig, was ich sage? Guckt euch mal die Schöpfung an, guckt euch mal um. Karl hat immer so Blicke ins Universum schon mal gehabt, ne? Lieber Freund, das hat mich sehr beeindruckt, als du mir das mal erzählt hast. Also Gott hat eine wahnsinnige Schöpfung hingelegt, weil er was erleben wollte. Und was wollte er noch? Er hat gesagt, lasst uns Menschen machen, ne? Damit es nicht mehr so langweilig ist. Mein Gott ist nicht langweilig. Ich sage das mal mit unseren Worten. Dem ist nicht langweilig. Der kann ohne uns, ne? Aber er hat gesagt, muss ja nicht sein. Schaffe ich Menschen ein Bild nach unserem Bild, nach meinem Bild. Menschen, die mir gleich sind, die mir ähnlich sind. Und jetzt wunder dich nicht, wenn du morgens aufstehst und du hast Lust, irgendwas zu tun, ne? Irgendwas abzuliefern, selbst wenn du schon im Rentenalter angekommen bist oder verrentet oder was auch immer, plötzlich überfällt es dich und du denkst, oh, ich könnte ja noch irgendwas tun. Bei manchen ist das so verrückt, dass die noch bis über 80 irgendeine Hemdenfabrik leiten. Ihr kennt den ja, ne? Diesen von, wie heißt der noch, Trigema? Da diesen Affen, die Werbung mit diesem Affen, ne? Kennen die Fernsehgucker unter uns. So. Dieser Mann, der hatte gar keine Lust aufzuhören. Und wisst ihr, was mir in den letzten Wochen, ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, mir begegnen ununterbrochen Menschen, wo ich früher gedacht hätte, ja, so mit 65 hören dann irgendwann mal alle auf mit allem. Nee, das ist gar nicht so. Ich kenne so viele Leute, die noch einfach mit viel Freude und Kraft sich in das Leben einbringen, weil, ich weiß nicht warum, oder? Vielleicht doch. Weil es Spaß macht. Und weil man froh sein kann, wenn man sich noch bewegen kann und wenn man noch halbwegs denken kann. Ich rede gar nicht von Klardenken, ne? Ich frage mich manchmal, ob ich das überhaupt jemals konnte, ne? Aber es ist immer gut gegangen. Mein Leben lang ist es niemals schlecht gewesen, wenn ich etwas unternommen habe. Da waren Fehler dabei, aber zu guter Letzt, alles, was ich heute habe, ist aus der Gnade Gottes da, aber auch, weil ich etwas unternommen habe. Leute, unsere Gemeinde hier zum Beispiel kann man von halten, was man will, aber die gäbe es doch nicht, wenn nicht mal ein paar Leute was unternommen hätten. Gott wollte das sowieso, aber dann haben wir mal vor einigen Jahren was unternommen. Dann haben gesagt, da gründen wir mal die christliche Missionsgemeinde. Was für ein Name. Wenn ich gewusst hätte, wie unmodern der mal wird, hätte ich mich gegen diesen Namen ausgesprochen. Ne? Dann hätten wir die vielleicht damals vielleicht schon besser Holy Spirit Full Power Church von Diepholz oder First Holy Spirit Full Power Church in Diepholz genannt. So, Gott möchte was unternehmen und Gott ist auch ein hohes Risiko eingegangen, ne, mit seinen Unternehmungen, als er die Menschen geschaffen hat. Und es ist auch nicht alles so glatt gelaufen, wie man sich das vielleicht in einem Hollywood-Film vorstellen würde. Gott schafft die Menschen, alles geht gut, alles schön. Wir wissen ja, die Bibel spricht davon, dass Gott täglich mit Adam im Paradies zusammen war. Ne? Da sind die schön abends in der Kühle des Tages dann zusammen durch den Garten marschiert. Darf man das so sagen? War eine enge Beziehung zwischen Gott und Adam. Wenn es auch noch nicht das Höchste war, was möglich ist. Soweit erstmal. Also Gott ist interessiert, etwas zu unternehmen. Gott möchte auch, dass du was unternimmst. Er hat dich so geschaffen, er hat uns so geschaffen. Nicht über unsere Kraft hinaus, ne? Also ich rede nicht davon, dass wir, wenn wir nicht können, uns quälen sollen. Versteht mich richtig. Das überhaupt nicht. Sondern, dass wir sagen, heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat, ne? Lass uns freuen. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Und ihm die Ehre geben und uns in seiner Art und Weise verhalten. und nicht die Hände in den Schoß legen und warten, dass das Leben zu Ende geht. Das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist es, Gott für diesen Tag zu danken und irgendwas zu unternehmen, was seiner Art und Weise entspricht. Das ist so eine kleine Vorrede. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Könnte ich auch aufhören jetzt. Aber heute ist Palmsonntag. Es ist noch nicht nach Ostern heller. Ja, ich wollte zwischendurch schon was sagen. Wir sind da noch nicht. Aber es ist immer Ostern. Du hast völlig recht. Der Herr ist auferstanden. Und zwar können wir uns das jeden Tag sagen, weil das ist das besondere Glück, das wir in unserem Leben haben. Und das ist das, was uns eigentlich springen lassen dürfte und jubeln lassen dürfte. So gelingt mir auch nicht immer, bei weitem nicht. Aber manchmal kommt das so ganz dicht an mich ran, wie zum Beispiel heute Morgen, ne? Dass ich sage, Mann, Jesus ist tatsächlich da, ne? Jesus ist tatsächlich da und es ist nicht eine Theorie oder irgendetwas und es ist noch nicht aller Tage Abend, liebe Geschwister. Das, was wir bis heute erlebt haben, ist nicht alles. Stimmt das, was ich sage? Ist das unser Glaube? Ich habe damals, als ich jung war, gedacht, irgendwie eine Teestube gründen, alle Menschen bekehren, auf der Straße mit der Jacke rumlaufen, habe ich alles schon erzählt, New Life in Jesus und auf der Straße Menschen anpöbeln, hätte ich fast gesagt. Ey, du brauchst auch Jesus. Ne? Du auch. Fand ich gut, weil ich war jung und ich fand das richtig. Und was richtig ist, muss den Leuten auch gesagt werden. Man darf denen das auch mal um die Ohren hauen. Ne? Kann man alles machen. Hat nicht so gewirkt. Ne? Bei manchen doch weiß ich, dass Gott auf diese Art und Weise auch Menschen anspricht, ne? Wenn wir die auf eine unmögliche Art anmachen. Wusstet ihr das? Durch unglaubliche Dinge haben sich Menschen durch langweilige Traktate, die ich, wenn ich die schon gesehen habe, gedacht habe, wie kann man denn sowas an die Menschen verteilen? Kennt ihr sowas? Da wird eine Sprache benutzt da drin, die fand ich schon 1974 altmodisch. Ne? Die gibt's immer noch, die Traktate. Und Menschen lesen das in einer Sprache, wo man denkt, was ist das denn? Und der Geist Gottes wirkt an diesen Menschen und sie bekehren sich. Auch vielleicht von meiner Jacke, ich weiß nicht. New Life in Jesus hat vielleicht einer gedacht, ist der verrückt. Aber könnte sein, dass doch der eine oder andere ins Nachdenken gekommen ist. Also wir dürfen uns das auch auf die Jacke schreiben, wenn wir das gerne möchten. Wir dürfen auf der Straße auch Menschen anpredigen, die vorbeigehen. Habe ich auch mal gemacht, zusammen im Vorstand unserer Kirche, also bundesweiten Vorstand von Foursquare Deutschland, in Recklinghausen auf der Straße. Ne? Wir haben gepredigt, also ich habe mich enthalten, aber es wurde gepredigt und die Leute liefen immer so weiter. Ne? Immer so weiter. Aber es wurde gepredigt und nachher konnte man sagen, wir waren auf der Straße, das Evangelium zu verkündigen, wisst ihr? So, ich weiß, dass ich mich nett unterhalten habe mit einem Kommunisten, der mich gerne zum Kaffee einladen wollte. Leider wurde da nichts draus, weil ich nicht in Recklinghausen gewohnt habe. Aber ich glaube, dieses Gespräch mit diesem Menschen war vielleicht doch die bessere Wahl. Also wenn ich jetzt auch noch gepredigt hätte, wären vielleicht noch mehr Leute weggelaufen. Das weiß man nicht. Ne? So. Jesus ist auferstanden, das hatten wir eben schon, aber noch ist es nicht so weit. Erstmal ist es so, dass es da eine Gruppe von Abenteurern gibt. Ne? Wer war dabei? Petrus, Andreas, wisst ihr die? Könnt ihr mir die aufsagen, die dabei gewesen sind? Endlich nach Jerusalem, ne? Endlich ist es soweit. Der Ruf, den Jesus hatte, der hallte ihm voraus in diesem kleinen Land, in dem er unterwegs war, ne? Da wussten die schon in Kloppenburg Bescheid, ne? Dass in Diepholz dieser Mann aus Galiläa gewesen ist. Die warteten schon da hinten und haben gesagt, jetzt kommt er, da sind wir doch mal gespannt. Und die Jünger von Ort zu Ort, ne, haben die gesagt, jetzt kommt der Tag. Heute ist der Tag der großen Evangelisation, auf die wir hingearbeitet haben seit 3 Jahren. Wie viel? Ja, der ist sowieso. Ich weiß, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen. Dies ist der Tag. Genau, das meinst du, ne? Aber die haben halt gesagt, jetzt wird es passieren, wir warten darauf, wenn Jesus nach Jerusalem kommt, dann gibt's Butter bei die Fische, ne? Dann wird es echt. Dann zeigt er sich richtig. Er hat ja schon in jedem Kuhkaff hat Jesus schon Wunder getan, ne? Dass den Leuten das Blech weggeflogen ist, dass sie sagten, das kann nicht sein. Überall, ne? War das so? Habt ihr mal gelesen hier, 4 Evangelien, da steht es berichtet. Und die warteten darauf, dass es jetzt, es wurde ja immer doller, ne, dass es noch großartiger werden würde. Es gab schon vorher unter dieser Gesellschaft, die da unterwegs war, diese Abenteurergesellschaft, ein paar kleine Ungereimtheiten gab es schon. Ne? Irgendwann waren schon mal viele abgehauen, weil ihnen das nicht gefiel, wie dieser Jesus denn tatsächlich war. Die waren also hinter ihm hergelaufen und haben sie gesehen, ach nee, das gefällt mir, das ist ja gar kein Pfingstler. Oder der ist mir zu charismatisch oder irgendwas, ne, das gefällt mir nicht. Da gehe ich lieber wieder. Das habe ich bei meinem, wo warst du früher, bei denen, die immer zu zweit die Sachen machen?
Marburger Kreis.
Genau, das haben wir beim Marburger Kreis so nicht gemacht. Ne? Oder das haben wir bei den Baptisten so nicht gelernt. Oder in Russland war das nicht üblich. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Da haben wir das immer anders gemacht. Und die Väter vor uns schon und die auch. Und da haben wir gesagt, nee, dann wollen wir mit diesem Jesus doch nicht. Und sind abgehauen. Und da sagt Jesus zu denen, wollt ihr nicht auch weggehen? Das war schon lange vor Jerusalem. Wollt ihr nicht auch lieber abhauen? Ne? Noch ist Zeit. Noch ist Zeit. Da sagt Petrus, manchmal weiß ich, wo der das her hatte, frage ich mich manchmal, das ist ein ganz toller. Sagt Petrus, was sagt er zu Jesus? Ja, wo sollen wir denn jetzt hingehen? Nachdem du uns solche Versprechungen gemacht hast. Du hast uns ewiges Leben versprochen. Jetzt, wir würden sagen, haben wir Blut geleckt, ne? Jetzt, wir können doch jetzt nicht einfach abhauen, nachdem wir über ewiges Leben gesprochen haben. Leute, können wir das? Können wir einfach den Laden zumachen? Können wir einfach sagen, ach, ist doch nicht so spannend? Bisschen langweilig vielleicht? Vielleicht lege ich mich doch lieber aufs Geld verdienen, ist noch nicht zu spät? Ne? Hole ich die alten Schiffe, beiden Boote wieder raus, nehme Andreas und wer war das noch, wieder mit, dann fischen wir wieder, haben sie auch gemacht. Na. Aber in diesem Moment hat Petrus noch Hoffnung und sagt, Mann, Jesus, ich hoffe doch, das war ernst gemeint. Du hast Worte ewigen Lebens. Das möchte ich haben. Fischen hatte ich schon. Und die Schwiegermutter auch. Die ist Gott sei Dank ja auch wieder geheilt worden. Ne, habe ich alles schon gehabt. Frau und Kinder wahrscheinlich, hat auch Kinder gehabt. Wenn er eine Schwiegermutter hatte, hatte er auch eine Frau. Und damals war es üblich, dass man Kinder hatte. Nehmen wir an, Petrus hatte das alles schon. Und er wollte, nachdem er endlich doch noch ein Jünger geworden war, Karl hat mal davon gesprochen, ne, dass nur wenige jüdische Jungs die Jünger eines Rabbis wurden. Ne? Und für Petrus und die anderen war der Zug schon lange abgefahren, irgendwas anderes zu werden als ein Malocher, ne? Als ein normaler Mensch, so ein Geistlicher womöglich zu werden, Pastor, Priester, Mönch, sowas oder was auch immer, Gelehrter meinetwegen. Das alles war für Petrus abgefahren, als er Jesus kennenlernte und jetzt ist er mit dem unterwegs und irgendwo unterwegs hauen die Leute alle ab. Der Erfolg ist völlig dahin, was mühsam aufgebaut. Petrus hat vorher echt nett mit Leuten geredet, die mit dabei waren, der hat sich echt Mühe gegeben. Kaffee angeboten, gesagt, na, wie geht's dir denn? Hat niemanden übersehen, ne? Die haben sich Mühe gegeben, die Jünger, damit alle, die da sind, auch weiterhin wiederkommen und von Jesus begeistert sind und auch von ihnen und ihrer Gemeinde. Die haben sich große Mühe gegeben und plötzlich waren sie weg, weil Jesus irgendwas gesagt hat, was man besser nicht sagen soll, ne? Wisst ihr? Besser, wenn ich von hier vorne ein paar Sachen nicht sage. Stimmt das? Ja, lass du, Alexander. Ein paar Sachen sagt man besser nicht, dann sind sie weg. Dann ist die Hälfte nicht mehr da, wenn du die Wahrheit sagst. Dass das der Glauben zum Beispiel, dass es da nicht nur um dich geht und ob du dich heute den ganzen Tag wohlfühlst und nächste Woche, sondern dass es darum geht, dass Gott auf dieser Welt ein Reich sichtbar machen möchte, in das er die Menschen einladen möchte, seinen Herrschaftsbereich. Und das kostet normalerweise was. Das alles sagt man besser nicht. Wer nicht sein Leben, wie war das? Hast? Kann nicht mein Jünger sein, hat Jesus, glaube ich, gesagt. Na, sowas. So. Und dann war das Thema, dass Jesus, wollt ihr auch weggehen? Noch geht's? Da sagt Petrus, nee. Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und dann geht's weiter. So. Sie gehen nach Jerusalem und in Jerusalem ist es endlich soweit. Muss ich den Text lesen? Kennt ihr den alle? Muss ich jetzt nicht lesen, ne? Jesus kommt nach Jerusalem und ich habe den hier, ich könnte den lesen, ich kann es beweisen. Jesus kommt nach Jerusalem und vorher passiert etwas. Nämlich, dass Jesus zu ihnen sagt, hier geht mal hin, da bei dem und dem, da ist, findet ihr ein Esel, ne? Einen kleinen Esel, keinen großen, einen jungen Esel. Vielleicht war er auch schon groß, er war jedenfalls jung, ein Füllen. Ein Füllen von einem Lasttier. So, schöne Sprache in der Bibel. Und da sagt er ihm, geht da mal hin und bringt den her, den Esel. Und wenn euch einer fragt, was das soll, dann sagt ihr, der Herr bedarf seiner. Ne? Und dann sind sie hingegangen, haben den Esel geholt. Und dann sind sie kurz vor Jerusalem, das steht hier noch im Text, warum das so war. Da steht dann, so, also das mit dem Esel passierte, das ist geschehen, damit sich erfülle, was durch den Propheten gesagt worden ist. Also das gemeint ist hier der Prophet Zacharia, Kapitel 9, Vers 9 steht das. Da in Zacharia heißt es, sagt der Tochter Zion, das ist Israel, ne? Das sind die Jungs, die da rumlaufen und die da in Jerusalem schon warten, das ist Zion. Siehe, dein König kommt zu dir, er ist friedfertig und er reitet auf einer Eselin. Und, also auf einem Fohlen, ne? Das ist dasselbe, der ist nicht auf Zweien geritten, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres. Nachdem die Jungen also dieses Fohlen geholt hatten, sind sie dann nach Jerusalem. Und als sie in Jerusalem ankommen, werden die Jünger endlich für all das belohnt, was sie in den letzten 3 Jahren, denke ich, erlebt hatten. Entbehrungen, Heimat verlassen, Frau und Kinder zurückgelassen. Die kommen, werden endlich belohnt, die kommen in Jerusalem an. Jesus auf diesem Esel, einer geht vielleicht noch, führt den und die anderen, die 12 Jünger und noch ein paar andere, das wissen wir, haben ja auch Frauen, alle möglichen dabei, ne? Die kommen, so dieser kleine Tross von Nachfolgern, vielleicht auch welche, die schon noch weiter, die durchs Land hinterher gefolgt waren, die ziehen da in Jerusalem ein und sie sind in ihrem Leben, haben das Gefühl, auf der richtigen Seite zu sein. Hattest du das schon mal? Wow, jetzt geht's los, jetzt haben wir den Saal einmal voll, ne? Ist einmal die Bude voll. Wir kriegen hier 186 Leute rein, wenn wir es hinkriegen. Wir dürfen 186 Leute in diesem Saal haben. Das wäre doch mal was. Heute ist dieser Tag. Dann würden wir sagen, jetzt hat sich alles gelohnt. Was? Oder was? 40 Jahre, ne, haben wir gekämpft. Da gab es nur im Osten, die ist 40 Jahre, haben wir uns gequält. Ne, so. Und nur das. So, aber wir, stellt euch mal vor, haben wir die Bude voll, wir lassen einfach 210 rein. Wir fragen ja gar nicht, was das Ordnungsamt sagt. Ne? Wir sind begeistert. So, 210 Leute im Gottesdienst, so war das. Nach so einer Zeit der Entbehrung und des, wo man zwischendurch ungläubig war und dachte, das wird doch nichts. Das wird doch gar nichts. Das ist mit dem doch gar nicht zu machen. Wenn wir ein paar Leute zusammengekratzt haben, dann erzählt er irgendwelche Sachen, wo die sagen, ne, das wollen wir, dann gehen die wieder. So, und jetzt kommen sie da an in Jerusalem und jetzt sehen sie, wie Folgendes passiert. Also Jesus sitzt auf dem Esel, die hatten ihre Kleider darauf gelegt, damit er gut sitzen kann. Und jetzt kommt es, viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen Hosanna, dem Sohn Davids. Das ist ja nicht irgendwas. Hier wird gesagt, das ist der Messias. Das ist der versprochene Retter. Das ist das, worauf Israel hingelebt hat bis heute. Das passiert jetzt. Da haben nicht bloß ein paar Leute gejubelt. Für Jesus, der wurde so begrüßt, nämlich als genau der, der er ist, als der Sohn Davids, als der Messias, als der Erretter, als der König Israels, Sohn Davids, König Israels. Interessanterweise ist es der römische Statthalter Pilatus, ne? Ihr müsst euch heute Nachmittag mal das Gespräch zwischen Petrus und Pilatus anhören. Und wisst ihr, was Petrus anschließend macht? Jesus und Pilatus. Wisst ihr, was Pilatus macht, nachdem er sich mit Jesus unterhalten hat? Er gibt ihn zur Kreuzigung frei und was macht er noch? Was lässt er an das Schild nageln? An das Kreuz für ein Schild nageln? König der Juden. Und ich frage mich manchmal, wollte er die Juden ärgern? Oder hat er einfach nur das rangenagelt, wovon er überzeugt war? Ja, der hätte das Zeug wohl dazu gehabt, ne? Wahrscheinlich hat Pilatus gedacht, wenn hier einer, dann den hätten sie gebrauchen können. Da ist irgendwas bei Pilatus angekommen, von diesem Sohn Davids. So, und aber die, da sind wir noch nicht. Pilatus hat das zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht mitgekriegt. Oder doch, auf alle Fälle, die Leute, ganz Jerusalem ist in Aufruhr. Die Leute aber, die ihm folgten, riefen, Hosanna dem Sohn Davids, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Die haben gesagt, dieser Jesus, der ist von Gott beauftragt, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man fragte, wer ist das? Diese Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Was ist das für eine Situation? Da sind wir am Ziel angekommen, ne? Hast du das Gefühl schon mal gehabt in deinem Leben, im natürlichen Leben vielleicht, arbeitsmäßig oder so, oder auch in der Gemeinde, ich frage das immer, haben wir das schon mal gehabt, dass wir dachten, jetzt geht's los, jetzt sind wir, Alexander, Igor, kannst du dich erinnern an Zeiten, wo das so war, wo du dachtest, jetzt, ich glaube ja, ich kann mich erinnern. Kommen wir von dieser Geschichte her oder gehen wir darauf zu? Kommen wir von dem Höhepunkt unseres geistlichen Lebens oder gehen wir auf den Höhepunkt unseres geistlichen Lebens zu? Kennt ihr Elia? Also ich meine jetzt nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Gibt auch Leute, die haben Elia gesehen. 2, 3 von den Jüngern haben den gesehen. Aber wisst ihr, wie das bei Elia war? Auch so jahrelang irgendwie sein Wesen getrieben, ne? Hat da alles Mögliche auch erlebt, war auch nicht immer nur schön, was er erlebt hat. Und dann eines Tages kommt der Tag, wo er sagt, jetzt wird's mal 7 Jahre nicht regnen, jetzt ist immer Schluss, ne? Weil Gott ihn dazu beauftragt hat. Dann regnet das mal 7 Jahre nicht, ne? Ich schätze, Elia ging's immer besser von Tag zu Tag, ne? Das ist doch schön, wenn man Macht hat, ne? Oder sagen wir mal, wenn man wichtig ist. Und wenn das, was man sagt, auch Bestand hat. Und wenn Gott sich dazu bekennt, stell dir vor, wie doll Gott sich dazu bekannt hat, so lange wie Elia, der hat das gesagt und so lange hat das nicht geredet. Und dann hat er einen Riesenauftritt, dann kommt endlich der Tag der Wahrheit. Kennt ihr den Tag der Wahrheit im Leben von Elia? Wer kennt Elias Geschichte? So, Elia, die Isabel, so, diese Frau hat da wahnsinnigen religiösen Zirkus veranstaltet in Israel und hat 1080 Priester gehabt und alles Mögliche, und die haben da Baalskulte gehabt und alle möglichen Sachen verehrt. Und dann irgendwann ging es um die Frage, wer denn Gott sein soll, ne? Da hat Elia, also ging es um die Machtfrage, was ist wahr und was ist nicht wahr, wer ist Gott? Und da hat Elia gesagt, Sie sollten doch mal bitte 2 Opfer fertig machen, ne? Brandopfer. Das war ja so üblich damals, dass man irgendwelchen Gottheiten Brandopfer gebracht hat, wobei Gott mal gesagt hat, ich habe da eigentlich gar kein Interesse dran. Kennt ihr die Stelle? Esse ich etwa das Fleisch von Tieren, hat Gott da gesagt. Ne? Eigentlich nicht. Es ist nicht so, dass, also Gott braucht das nicht, es waren halt symbolische Sachen. Aber die haben den irgendwelchen Götzen geopfert und Elia hat gesagt, ja dann machen wir das so, ein Opfer hier, ein Opfer da, um mein Opfer für den Herrn, mach dir nochmal einen Wassergraben und mach das nass und das andere nicht. So, und dann beten wir und der Gott, der mit Feuer antwortet, der soll Gott sein. Das hätte ich auch gerne mal. Das wäre doch schön, ne? Wenn du sagen könntest, ja, wenn die Kerze anfängt zu brennen, ist Gott Gott und sonst eben nicht. Dann hätten wir es einfacher, ne? Würden wir vielleicht denken. Egal. Elia lässt es erstmal beten die Baalspriester, wie verrückt, schneiden sich und schlagen sich und alles. Und das Feuer, also es fängt nicht an zu brennen, das Opfer. Ne? So, und dann betet Elia und es passiert, dass ein Blitz oder Feuer irgendwie, das ganze Ding verzerrt wird von Feuer, das ganze alles, was da ist, ich glaube, samt Opfertisch oder so, wumm, ne? Gott, eine eindeutige Reaktion Gottes, in der Gott sich zu Elia bekannt hat auch und wo deutlich wird, Gott ist Gott. Ein bisschen so wie hier. Hier werden Aussagen gemacht, als Jesus kommt, werden die wesentlichen Aussagen gemacht. Da wird gesagt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und es wird gesagt, Hosanna dem Sohn Davids. Jetzt ist der Erlöser, der Retter da. Stimmt auch. Aber ebenso wie bei Elia kommt es nach dieser Geschichte, nach diesem tollen Ergebnis zu einer Depression. Ne? Elia haut ab irgendwie und hat plötzlich Angst, weil er gehört hat, dass weil Isabel ihn umbringen will. Ne? Nach diesem Erfolg, wo man sagt, das ist der Höhepunkt in seinem Leben gewesen und auch in Gottes, hätte ich fast gesagt, also in der Zeit war das das, wo Gott sich am deutlichsten gezeigt hatte und danach ist die totale Katastrophe, haut Elia ab. Und dann wissen wir, dass Gott sich ihm nähert und alles wird dann doch noch gut. Immerhin wird er ja in einem feurigen Wagen, das war der doch, ne? Der so ab... Einer der wenigen, die nicht gestorben sind, ist Elia. Ne? Aber und er dachte schon, dies wäre sein großer Tag. Aber wisst ihr, was der große Tag im Leben von Elia war? War nachdem hier er danach gefallen ist in Schwachheit und Elend und Unglaube, danach wird er entrückt, ne? Mit einem Feurigen, mit allem drum und dran. So, der große Tag kam noch. Und was die Jünger nicht wussten, die mit Jesus nach Jerusalem eingezogen sind, sie dachten, das ist der große Tag. Kennst du das? Irgendwann haben wir Jesus kennengelernt. Dann sind wir mit ihm eine Zeit unterwegs gewesen, Geschwister, ihr Alten. Und dann haben wir gedacht, das ist es. Eine Gemeinde gründen, auf eine Bibelschule gehen. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie, irgendwelche Sachen. Und das ist es. Jetzt, als ich mit 19 Jahren auf der Bibelschule war, habe ich gesagt, das ist es. Das ist das Leben. Ich kenne ganz viele, die waren 3 Jahre auf der Bibelschule, die waren anschließend gar nicht mehr zu gebrauchen, weil die gedacht haben, das ist das Leben. Jetzt. Und die Wahrheit ist, dass Jesus dem Pilatus antwortet, als er ihn fragt, bist du ein König? Da sagt Jesus zu ihm, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Du hast recht, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. So, und jetzt müssen die Jünger hier bitter lernen, dass es nicht einfach so geht. Sie müssen lernen, lieber Christ, dass es ohne Tod keine Auferstehung gibt. Ohne Kreuzigung kein Heil. Und diese Kreuzigung, dieser Tod, ist, das macht da hinten nicht irgendwo Jesus und das geht uns gar nichts an, sondern es kommt in unser Leben. Paulus spricht davon, wenn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und auferstanden. So, das erleben die jetzt mal hier. Das alles, wo sie dachten, das geht einfach so durch. Wir haben Jesus, Gott ist in diese Welt gekommen, Jesus ist hier und dann leben wir einfach alles schön, wie es in einem anständigen Märchen ist, bis ans Ende unserer Tage irgendwie. Das war aber nicht so. Es ist so, dass es hier augenscheinliche Niederlage gab. Jesus wurde erst so begrüßt und wir haben es eben schon von Hella gehört, es endet in einem Desaster aus Sicht der Jünger. Und deswegen hauen die auch ab. Jesus wird gekreuzigt, ihr Held ist tot. Und das ist er auch. Der Mann aus Nazareth, der Menschensohn, wird ans Kreuz geschlagen. Ja, auch der Gottessohn, er wird ans Kreuz geschlagen. Und diese Geschichte ist tatsächlich zu Ende. Die findet da ein Ende in Jerusalem. Mit einem großen 210 Leute im Gottesdienst. Und danach ist einfach vorbei. Jesus ist weg, der regelt noch kurz seinen Nachlass, er sagt noch zu Johannes, das ist deine Mutter. Und zu Maria sagt er, das ist dein Sohn. Und dann ist er weg. Dann kommt nachher Ostern und Emmaus und so weiter. Aber erstmal ist damit Schluss. Und liebe Geschwister, sollten wir da sein, solltest du da sein oder ich oder sind wir da vielleicht, dass wir sagen müssen, der große Tag liegt hinter uns. Liebe Mitchristen, sollten wir glauben, dass der große Tag unseres Glaubens hinter uns liegt? Ne? Das ist nicht so. Selbst wenn wir nichts mehr gebacken kriegen sollten, weil wir zu alt sind oder was auch gerne auch, ne? Selbst wenn das nicht mehr kommt, was wir uns hier erwünscht haben, für Gemeinde, für Familie, wenn wir uns gewünscht haben, ein blühendes geistliches Zentrum, in dem Menschen geheilt und lebendig werden, das kann alles kommen, ne? Aber das ist nicht Teil des Alten. Das ist nicht Teil des Natürlichen. Das ist das, was nach der Auferstehung kommt. Das ist das, was mit dem Jesus geht, mit diesem Jesus geht, der sich kreuzigen lässt. Mit diesem Jesus geht auch Emmaus, ne? Übernatürliches. Mit diesem Jesus geht Übernatürliches. Und das Allerschönste ist, mit diesem Jesus haben auch wir eine Zukunft, die erstrebenswert und wünschenswert ist. Das will ich noch kurz ansprechen. Ich sage nicht, dass wir hier nichts mehr erleben können mit Gott. Ich sage nur eins, ich glaube, dass es wichtig ist, ich sage das zu mir selber, dass es ganz wichtig ist, dass ich mir vergegenwärtige, ich werde ewig leben. Nochmal, was Petrus schon vorher erkannt hatte, trotzdem ist er abgehauen. Du hast Worte ewigen Lebens. Das, was Jesus uns verspricht, was Gott uns zusagt, ist ewiges Leben in seiner Gemeinschaft, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist etwas, wo wir froh sein dürfen, wo wir jubeln dürfen. Also wir haben ja schon mal gejubelt. Wer hat schon mal gejubelt bei Jesus, bei Gott? Ich frage mal. Haben wir schon jeder? Manche jubeln leise, ne? Ich weiß, ich auch. Ganz deutsch, ich jubel ganz leise. Aber ich habe schon Leute jubeln sehen. Die waren am meisten keine Westdeutschen oder auch keine Ossis. Also es waren dann irgendwie Leute aus anderen Kulturen. Die jubeln, haben wir hier schon gehabt, die hier getanzt haben und so. Wo wir dann so etwas, nicht, dass wir das nicht wollen oder nicht mögen, es ist uns einfach ein wenig fremd. Ne? So tanzen, vielleicht noch so, das geht noch. Nein, wir haben schon gejubelt. So gut wir können, wie es uns entspricht, haben wir schon gejubelt. Und hier wird aber deutlich, ja, das kannst du ja mal machen. Wir können ja mal Einzug in Jerusalem haben. Wir können ja mal Palmsonntag haben, ne? Aber wir müssen wissen, dass wir uns ein dauerhafter und ewiger Jubel erwartet in der Gegenwart Gottes. Wenn man älter wird, ne, dann ist man fast gezwungen, sich mit der Frage damit mehr zu beschäftigen, liebe Geschwister. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich bin ja noch so fürchterlich jung. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass ich mit Paulus sagen kann, das kann ich immer noch nicht, üb das noch, oder ich habe es vielleicht zu wenig geübt, dass ich sagen könnte von Herzen, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Nicht, weil ich so große Schmerzen habe, ne, und so schwach und alt bin, sondern weil das so gut ist, bei Gott zu sein. Weil das mehr ist als der Einzug in Jerusalem, das ist mehr als Palmsonntag. Nochmal, Palmsonntag bin ich dabei. Können wir auch vielleicht noch öfter haben, ne? Bude voll Jubel und Palmzweige. Ich fänd das richtig gut. Aber lasst uns verstehen, dass uns Ostern blüht, ne? Erstmal noch Karfreitag, ja. Uns blüht Ostern. Uns blüht, der Herr ist auferstanden. Und er ist wirklich auferstanden. Und das darf ich erleben, daran darf ich Anteil haben und ich werde in den Himmel kommen. Amen.